Manchmal scheint ein Diener Gottes alles richtig zu machen, er liebt den Herrn, ist bereit zu leiden, und doch führt ihn sein Weg in Fesseln und Begrenzung. In den letzten Etappen von Paulus' dritter Reise spitzen sich mehrere Spannungen zu, Warnungen des Geistes durch Glieder des Leibes, eine tief verwurzelte jüdische Frömmigkeit in Jerusalem und Gottes verborgener Plan, durch Gefangenschaft die Offenbarung über Christus und die Gemeinde zu vollenden. Gerade in dieser scheinbar widersprüchlichen Situation leuchtet klar auf, wie ernst Gott die Reinheit seines neuen Bundes nimmt und wie er selbst religiöse Blockaden benutzt, um seine Ökonomie voranzubringen. Der Geist spricht durch den Leib, Warnung ist nicht immer ein Gebot. Auf Paulus' Weg nach Jerusalem verdichtet sich wie in einem Brennglas, wie der erhöhte Herr durch den Heiligen Geist seinen Willen inmitten des Leibes Christi kundtut. In Milet hatte Paulus bereits ausgesprochen, was der Geist ihm innerlich bezeugte, außer dass der Heilige Geist mir von Stadt zu Stadt feierlich bezeugt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Das ist zunächst eine nüchterne, prophetische Ansage, vor ihm liegen Ketten und Bedrängnisse. Noch kein Verbot, kein direktes Gebot, sondern ein ernstes Licht über den Weg, der vor ihm liegt. Der Herr nimmt seinem Diener nicht die verantwortliche Entscheidung ab, aber er lässt ihn nicht im Dunkeln. In Tyrus wird dieses innere Zeugnis dann durch die Geschwister aufgenommen und ausgesprochen, diese sagten dem Paulus durch den Geist, er möge nicht nach Jerusalem hinaufgehen. Dasselbe Anliegen, das Paulus innerlich als drohendes Leid erfasst hatte, wird nun durch andere Glieder des Leibes zu einem konkreten Wort. Der Geist, der in Paulus wirkt, ist derselbe Geist, der in der Gemeinde wirkt, der erhöhte Christus spricht nicht isoliert, sondern in Übereinstimmung durch viele. Warnung und gemeinschaftliche Wahrnehmung werden zu einer Einheit, die Paulus eigentlich hätte aufhorchen lassen sollen. In 20 Stunden und 23 Minuten machte der Heilige Geist Paulus bekannt, dass Fesseln und Bedrängnisse in Jerusalem auf ihn warteten. Das Zeugnis des Heiligen Geistes darüber war lediglich eine Prophezeiung, eine Voraussage, kein Auftrag. Daher hätte Paulus dies nicht als Gebot, sondern als Warnung auffassen sollen. In 21 Stunden und 4 Minuten ging der Geist dann einen Schritt weiter und sagte ihm durch einige Glieder des Leibes, er solle nicht nach Jerusalem hinaufgehen. Im praktischen Ausleben des Leibeslebens hätte Paulus dieses Wort annehmen und ihm als einem Wort vom Haupt gehorchen sollen. Doch die Erzählung zeigt auch die Spannung, in die ein hingegebenes Herz geraten kann. Paulus ist kein kühler Rechner, sondern ein Mann, dessen Liebe zu Christus ihn bereit macht, alles zu verlieren. Denn ich bin bereit, nicht allein gebunden zu werden, sondern auch in Jerusalem für den Namen des Herrn Jesus zu sterben. Seine Hingabe ist echt, seine Bereitschaft, zu leiden, ist keine Pose. Gerade deshalb tut es weh, wenn die Geschwister weinen und an ihn appellieren. Sie hören das prophetische Wort Agabus, sie deuten es als Warnung und flehen ihn an, nicht zu gehen. Er aber hört dieselbe Botschaft und fasst sie als Bestätigung seiner Bereitschaft auf, auch unter Ketten dem Herrn gehorchen zu wollen. Hier kreuzen sich zwei Linien, die persönliche Überzeugung eines Dieners und die gemeinschaftliche Wahrnehmung des Leibes. Am Ende bleibt der Kreis um Paulus still und spricht nur noch, der Wille des Herrn geschehe. Das ist kein resignierter Rückzug, sondern ein Sich-Zurücknehmen vor Gott, sie legen die Spannung in die Hände dessen, der das Haupt der Gemeinde ist, und vertrauen darauf, dass er auch mögliche Fehlentscheidungen in seinen Weg hineinzieht. Gerade daran wird sichtbar, wie der Herr seine Schafe führt. Er redet zum Einzelnen, und er redet durch den Leib, er schenkt persönliches inneres Zeugnis, und er lässt dieses Zeugnis durch andere Glieder prüfen, bestätigen oder korrigieren. Geistliche Reife heißt nicht, die Verantwortung auf die Gemeinschaft abzuschieben, sondern die Stimme des Hauptes ernst zu nehmen, wo sie durch den Leib ertönt. Gleichzeitig trägt jeder vor Gott selbst die Verantwortung für seinen Weg. Paulus hat die mahnende Stimme der Gemeinden offensichtlich nicht in vollem Maß angenommen. Und dennoch zerbricht daran Gottes Plan nicht. Seine Gefangenschaft wird zum Raum, in dem Briefe entstehen, die die Offenbarung über den Christus und den Leib Christi vertiefen und die Gemeinde bis heute nähren. So ermutigt uns dieser Abschnitt zu einer demütigen Wachheit, der Geist spricht, er warnt, er gebraucht Geschwister, und doch bleibt Christus als das Haupt souverän über dem Ganzen. Wer sich ihm anvertraut, darf wissen, selbst dort, wo wir den Ton seiner Stimme nur unvollkommen treffen, bleibt seine Hand stärker als unsere Begrenzung. Außer dass der Heilige Geist mir von Stadt zu Stadt feierlich bezeugt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Nachdem wir die Jünger gefunden hatten, blieben wir 7 Tage dort. Diese sagten dem Paulus durch den Geist, er möge nicht nach Jerusalem hinaufgehen. Die Geschichte von Paulus auf dem Weg nach Jerusalem lädt dazu ein, die innere Stimme des Geistes und die gemeinschaftliche Stimme des Leibes nicht gegeneinander auszuspielen. Beides gehört zusammen, ein Herz, das wie Paulus bereit ist, für den Namen Jesu alles hinzugeben, und Ohren, die die durch andere ausgedrückte Wahrnehmung des Herrn nicht gering achten. In dieser Spannung entsteht ein reifer Glaube, der Verantwortung übernimmt und doch korrigierbar bleibt. Dass Gott selbst aus Paulus einseitiger Betonung der persönlichen Hingabe einen überreichen Segen für die ganze Gemeinde hervorgebracht hat, kann gelassen machen, der Herr ist größer als unsere Fehleinschätzungen. Es lohnt sich, seinen Weg zu gehen, in der Gewissheit, dass er uns sowohl durch den inneren Geist als auch durch die Geschwister begleitet und selbst aus unseren Umwegen seine gute Absicht mit dem Leib Christi voranbringt. Gefährliche Mischung, Gesetzesfrömmigkeit im Zeitalter der Gnade. Als Paulus in Jerusalem ankommt, prallen 2 Wirklichkeiten aufeinander. Auf der einen Seite steht die Freude über Gottes Wirken unter den Nationen. Paulus berichtet den Ältesten, was Gott unter den Nationen durch seinen Dienst getan hatte, und sie verherrlichen Gott darüber. Auf der anderen Seite tritt mit einem Malachi zutage, wie tief die Gemeinde in Jerusalem noch im jüdischen System verwurzelt ist, wie viele Tausende der Juden es gibt, die gläubig geworden sind, und alle sind Eiferer für das Gesetz. Glaube an Christus und Eifer für das Gesetz stehen hier nicht nebeneinander als geschichtliche Übergangsphase, sondern sind miteinander verschmolzen. Jakobus selbst schreibt den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind, und bezeichnet ihre Zusammenkunft als Synagoge. Die Grenze zwischen dem auserwählten Volk des Alten Bundes und der Gemeinde des Neuen Bundes bleibt verschwommen. Die neutestamentliche Identität als Leib Christi tritt hinter der traditionellen, ethnisch-religiösen Identität zurück. Das Wort in 21 Stunden und 20 Minuten über tausende gläubiger Juden, die eifrig für das Gesetz sind, zeigt, dass die jüdischen Gläubigen in Jerusalem immer noch das Gesetz des Mose hielten, weiterhin in der alttestamentlichen Heilszeit verblieben und nach wie vor stark unter jüdischem Einfluss standen, indem sie Gottes neutestamentliche Ökonomie mit der überholten Ökonomie des Alten Testaments vermischten. Dabei ist Gottes neutestamentliche Ökonomie von ihrem Wesen her etwas radikal Neues. Sein Ziel ist nicht, das alte System zu verfeinern, sondern Menschen aus dieser verkehrten Generation zu retten und sie als einen dritten Bereich hervorzubringen, der weder Juden noch Nationen ist, sondern die Gemeinde Gottes. Paulus hat diese Sprengkraft des Evangeliums tief erkannt. Er kann sagen, ich bin durch das Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe, und er entwickelt in seinen Briefen eine klare Sicht, dass das Gesetz als Heilsweg an sein Ende gekommen ist. In Jerusalem aber bleibt das Gesetz nicht nur als kultureller Hintergrund bestehen, sondern wird wieder zur normierenden Größe. Man glaubt an Christus und klammert sich doch an Beschneidung, an Gebräuche, an Tempelrituale. Gerade darin liegt die Gefahr, nicht darin, dass Christus offen verworfen würde, sondern dass Christus von innen her durch religiöse Selbstverständlichkeiten überdeckt wird. Die Gnade wird mit dem Gesetz vermischt, die Freiheit des neuen Bundes mit den Forderungen des alten Bundes verknüpft. Die Konsequenzen dieser Mischung sind tiefgreifend. Wo Gesetzesfrömmigkeit in das Evangelium hineinragt, wird die Freude an der Gnade gedämpft, und der Aufbau der Gemeinde als Ausdruck des auferstandenen Christus wird geschwächt. Wer seine Sicherheit in Riten, Abstammung und Ordnungsmustern findet, hat es schwer, die alles überragende Genügsamkeit Christi zu erfassen. Dass Gott diese Vermischung nicht auf Dauer hinnimmt, zeigt die Geschichte selbst. Wenige Jahrzehnte nach den Ereignissen in Apostelgeschichte 21 wird Jerusalem zerstört, der Tempel geht unter, und die Gemeinde wird aus dem Schatten des Judentums herausgelöst. Der Herr markiert damit schmerzhaft, aber eindeutig, sein neuer Bund lässt sich nicht dauerhaft im Rahmen eines überholten Systems verwahren. Für den Glauben heute liegt darin eine klare, aber tröstliche Linie. Der Christus, der uns in seiner Gnade gefunden hat, will uns nicht in ein altes Netz von religiösen Sicherheiten zurückführen, sondern in die Freiheit seiner Gegenwart. Wo seine Person die Mitte ist, verliert das Bedürfnis nach schützender Mischung allmählich seine Kraft, und es wächst eine schlichte, aber starke Lebensgemeinschaft mit ihm, die den Leib Christi erbaut und in der Kraft des Geistes vorangeht. So kann der Blick auf Jerusalem damals eine stille Selbstprüfung wachrufen, wo ist Christus Bekenntnis mit eigenen Gesetzlichkeiten verschränkt, seien sie fromm, kulturell oder biografisch. Das Evangelium führt nicht in eine formlos beliebige Welt, aber es sprengt jede Bindung, die an die Stelle des lebendigen Herrn tritt. Die Myriaden gläubigen Juden, die eifrig für das Gesetz bleiben, stehen wie ein Spiegel da, man kann begeistert von Gottes Wirken reden und doch innerlich an einem anderen Fundament hängen. Gerade deshalb ist es so kostbar, dass Gott nicht durch eine theoretische Korrektur, sondern durch seine Geschichte mit der Gemeinde klärt, worauf es ihm ankommt. Er nimmt sein neues Zeitalter ernst, weil er seine Kinder in die ganze Freiheit seiner Gnade einführen will. Wer sich dieser Bewegung anvertraut, wird nicht verarmt, sondern gewinnt Christus tiefer und mit ihm eine Gestalt des Glaubens, die den Leib Christi klarer zum Ausdruck bringt als jede Mischung aus alten Sicherheiten und neuer Botschaft. Und als er sie begrüßt hatte, erzählte er eines nach dem anderen, was Gott unter den Nationen durch seinen Dienst getan hatte. Sie aber, als sie es gehört hatten, verherrlichten Gott und sprachen zu ihm: Du siehst, Bruder, wie viele Tausende der Juden es gibt, die gläubig geworden sind, und alle sind Eiferer für das Gesetz. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind, Gruß. Die Vermischung von Gnade und Gesetz in Jerusalem zeigt, wie subtil religiöse Prägungen das Evangelium überlagern können, ohne dass der Name Jesu dabei verstummt. Gerade in gewachsenen christlichen Traditionen kann viel echtes Bekenntnis zu Christus nebeneinander mit vertrauten Mustern existieren, die seine Freiheit begrenzen. Die Art, wie Gott mit der Gemeinde in Jerusalem umgeht, ist zugleich ernst und hoffnungsvoll, er entlarvt die Mischung, aber er verwirft seine Kinder nicht. Wer heute auf Christus vertraut, darf wissen, dass er uns geduldig aus allen verengenden Gesetzlichkeiten herausführt und uns immer tiefer in die Weite seiner Gnade stellt. Dort wird Glaubenstreue nicht an äußeren Formen gemessen, sondern daran, dass Christus selbst unser Vertrauen, unsere Sicherheit und unser Maßstab wird. Gottes Plan trotz menschlicher Kompromisse. Die Szene im Tempel von Jerusalem ist von leiser Tragik und zugleich von einer tiefen, verborgenen Größe Gottes geprägt. Aus Sorge um die Spannungen mit den gesetzestreuen Juden raten die Ältesten Paulus, sich mit 4 Männern zu verbinden, die ein Nazirägelübde auf sich genommen haben. Diese nimm zu dir und reinige dich mit ihnen und trage die Kosten für sie, damit sie das Haupt scheren lassen. Und alle werden erkennen, dass nichts an dem ist, was ihnen über dich berichtet worden ist, sondern dass du selbst auch zum Gesetz stehst und es befolgst. Paulus geht diesen Weg mit, dann nahm Paulus die Männer zu sich, und nachdem er sich am folgenden Tag gereinigt hatte, ging er mit ihnen in den Tempel und kündigte die Erfüllung der Tage der Reinigung an, bis für einen jeden von ihnen das Opfer dargebracht war. Die Beschreibungen in 4. Mose 6 zeigen, wie sehr dieses Gelübde in der Ordnung des Alten Bundes verankert ist. Dass Paulus, der in seinen Briefen so klar von der Freiheit vom Gesetz spricht, nun an einem solchen Ritual teilnimmt, markiert eine innere Spannung, einerseits sein Prinzip, den Juden ein Jude zu werden, andererseits seine Einsicht, dass diese Heilszeit vor Gott abgelaufen ist. In Apostelgeschichte 21:26 heißt es, dann nahm Paulus die Männer zu sich, und nachdem er sich am folgenden Tag gereinigt hatte, ging er mit ihnen in den Tempel und kündigte die Erfüllung der Tage der Reinigung an, bis für einen jeden von ihnen das Opfer dargebracht war. Hier sehen wir, dass Paulus an ihrem Nazirägelübde teilnahm. Dazu musste Paulus in den Tempel hineingehen und dort mit den Nazirären bleiben, bis die 7 Tage des Gelübdes erfüllt waren. Dann würden die Priester die Opfer für jeden einzelnen von ihnen darbringen, auch für ihn. Paulus war sich gewiss darüber im Klaren, dass eine solche Praxis zur überholten Heilszeit gehörte, die gemäß dem Grundsatz seiner Lehre im neutestamentlichen Dienst in Gottes neutestamentlicher Ökonomie verworfen werden sollte. Gerade weil Paulus kein oberflächlicher Kompromissler ist, wird deutlich, wie stark alte Prägungen und legitime Rücksichten in das Leben selbst reifer Diener hineinreichen. Er sieht die Gefahr der Missverständnisse, er liebt die Geschwister in Jerusalem, und er weiß zugleich um die Radikalität des Evangeliums. In diesem Geflecht trifft er eine Entscheidung, die seiner eigenen Lehre vom Ende der Gesetzesbindung nicht voll entspricht. Gott aber lässt ihn diesen Weg nicht zu Ende gehen. Noch bevor die Tage der Reinigung abgeschlossen sind oder die Opfer wirklich dargebracht werden, bricht der Aufruhr aus, die Juden aus Asien reißen Paulus aus dem Tempel, und es kommt zu seiner Verhaftung. Das zeitliche Ineinander ist bezeichnend, gerade als Paulus sich am weitesten auf das alttestamentliche System einlässt, greift Gott ein und schneidet seine Teilnahme abrupt ab. Ohne laute Verurteilung setzt er einen Punkt und führt seinen Diener auf eine Bahn, die von äußeren Spielräumen her eingeschränkt, von geistlicher Fruchtbarkeit her aber ungemein erweitert ist. In den Jahren der Gefangenschaft, die auf diese Ereignisse folgen, entsteht ein neuer Abschnitt im Dienst des Paulus. Er predigt nicht mehr auf Missionsreisen von Stadt zu Stadt, sondern schreibt aus der Enge der Haftbriefe, in denen die Offenbarung über Christus, den Leib Christi und Gottes ewige Ökonomie eine ungeahnte Tiefe gewinnt. Kolosser 1,25 fasst diesen Auftrag so: Deren Diener ich geworden bin nach der Verwaltung Gottes, die mir gegeben ist für euch, um das Wort Gottes zu vollenden. Gerade die Gefangenschaftsbriefe wie Epheser und Kolosser lassen die Größe des Christus und die Herrlichkeit des Leibes in einer Klarheit aufleuchten, die ohne diese Gefangenschaft kaum denkbar wäre. Gottes Plan ist robust genug, um menschliche Halbheiten zu tragen und sie in seine Vollendung hineinzunehmen. Er demütigt seinen Diener nicht, indem er ihn fallen lässt, sondern indem er ihn in eine tiefere Abhängigkeit hineinführt, aus der heraus ein bleibender Schatz für die Gemeinde entsteht. Für den Glaubenden heute liegt in dieser Führung etwas Befreiendes. Selbst die reifsten Werkzeuge Gottes handeln nicht immer vollkommen im Einklang mit der Einsicht, die sie verkündigen. Alte Prägungen, Rücksichtnahmen, die Sorge um Einheit oder Anerkennung, all das kann zu Entscheidungen führen, die im Licht der späteren Entwicklung als unglücklich erscheinen. Doch die Geschichte des Paulus zeigt, Gottes Treue übersteigt die Brüche seiner Diener. Er kann einen Schritt, der aus menschlicher Sicht nach Rückzug aussieht, zum Ausgangspunkt eines stärkeren Vorstoßes seines Wortes machen. Das enthebt niemanden der Verantwortung, klar und mutig nach der Wahrheit des Evangeliums zu handeln. Aber es nimmt der Angst die Spitze, als könnte ein Fehltritt den Plan Gottes aus der Bahn werfen. In den Händen des Herrn wird selbst das, was an uns gemischt und unvollkommen ist, zu Material, aus dem er seinen Leib weiter aufbaut. Diese nimm zu dir und reinige dich mit ihnen und trage die Kosten für sie, damit sie das Haupt scheren lassen, und alle werden erkennen, dass nichts an dem ist, was ihnen über dich berichtet worden ist, sondern dass du selbst auch zum Gesetz stehst und es befolgst. Dann nahm Paulus die Männer zu sich, und nachdem er sich am folgenden Tag gereinigt hatte, ging er mit ihnen in den Tempel und kündigte die Erfüllung der Tage der Reinigung an, bis für einen jeden von ihnen das Opfer dargebracht war. Gottes Handeln mit Paulus in Jerusalem macht deutlich, dass seine Gnade auch dort nicht abbricht, wo seine Diener in ihrem Handeln nicht ganz mit der ihnen geschenkten Erkenntnis übereinstimmen. Das nimmt nicht den Ernst aus unseren Entscheidungen, aber es nimmt die lähmende Furcht, als würde ein Fehlgriff seinen Plan zunichte machen. Wer im Blick auf Paulus Teilnahme am Nazireritus eigene Halbheiten erkennt, darf sie im Licht jenes Gottes sehen, der aus dieser Situation heraus den Dienst seines Apostels vertieft und die Gemeinde durch die Gefangenschaftsbriefe reich beschenkt. So wird das Bewusstsein geweckt, dass Gott auch mit den gemischten Motiven, den unausgewogenen Entscheidungen und den Rücksichten in unserem Leben rechnen kann, ohne uns preiszugeben. Er bleibt der souveräne Herr, der alles in seiner Ökonomie ordnet, damit Christus verherrlicht und der Leib Christi aufgebaut wird. Herr Jesus Christus, danke, dass du deine Gemeinde auch durch schwere Wege, innere Spannungen und menschliche Begrenzungen hindurchführst und deinen guten Plan niemals aus der Hand gibst. Du siehst, wo unser Herz noch von alten Sicherheiten, religiösen Mustern oder Angst vor Menschen gebunden ist, und du liebst uns dennoch mit derselben Hingabe, mit der du Paulus getragen hast. Stärke in uns die Bereitschaft, auf deine Stimme im Leib zu achten, deine Gnade höher zu achten als jedes Gesetz und dir zu vertrauen, dass du selbst Versagen in Segen verwandeln kannst. Lass uns als dein Volk klar und frei im neuen Bund leben, als Zeugnis deiner Gnade in einer verwirrten Welt, und erfülle uns neu mit deinem Geist, damit dein Evangelium sich weiter ausbreitet bis an die Enden der Erde. In deiner Treue ruhen wir, und in deiner Gnade gehen wir weiter. Amen.